Ich würde sagen, das ist Liebe auf erste Blick nach der Vorlage aller Unterlagen und Zeugnisse.
Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer, dem China-Podcast. Ich bin Steffen und auch diesmal sitzt neben mir...
Hallo, ich bin Yang.
Yang, ich habe jetzt nicht jedes Wort verstanden, was du gerade gesagt hast, aber...
Aha, was hast du verstanden?
Pangyou habe ich zum Beispiel verstanden, was Freund heißt.
Okay, ja.
Und es klang aber sehr genervt und angestrengt. Was hast du denn da gerade gesagt?
Findest du? Ich würde sagen, das klang nett und leidenschaftlich.
Okay, dann sag doch mal, was du gesagt hast.
Ich habe eben versucht, alle Verwandte nachzumachen, die du nur zum bestimmten Fest siehst. Und die würden alle Anlässe greifen, wenn sie dich sehen, dann fragen sie, ach, warum bist du alleine hier? Warum hast du noch keine Freundin oder keinen Freund? Du bist schon so alt, du sollst das so schnell wie möglich so erledigen.
Dann hätte ich ja doch richtig geschätzt. Klingt sehr nervend, auf jeden Fall.
Ja, für uns nervend, für die, ja, die kümmern sich um uns.
Wir sprechen in der heutigen Ausgabe eigentlich über Liebe, aber ihr werdet im Laufe der Folge sehen, wir sprechen mehr über die Partnerwahl, wo jetzt nicht so viel Liebe manchmal drin steckt. Und das ist auch einer der großen Unterschiede zwischen Deutschland und China, die Herangehensweise bei der Partnerwahl.
Also ich würde sagen, es steckt auch Liebe drin, aber in chinesischer Philosophie, das ist, Liebe ist eher was unrealistisch und kindisch ist. Wenn eine Partnerschaft oder Beziehung weiterlaufen soll, die Voraussetzung ist, dass die Rahmenbedingungen passen, nicht Liebe.
Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied zwischen Deutschland und China. Aber wir werden mal im Laufe der Episode schauen, ob das wirklich so stimmt, ob es da so gravierende Unterschiede gibt. Mal vorab zur Einordnung, warum wir über das Thema Dating sprechen. Das ist nämlich sehr spannend, denn in China gibt es 30 bis 40 Millionen mehr Männer als Frauen, zurückzuführen auf die Ein-Kind-Politik beispielsweise. Und das ist schon eine große Herausforderung, für 30 bis 40 Millionen Männer eine Partnerin zu finden. Und auf der anderen Seite haben wir die Frauen, die zwar auf den ersten Blick eine große Auswahl haben, aber doch sehr wählerisch sind und auch viel Druck verspüren.
Ja, und ein Grund, warum ich diese Folge machen wollte, ist auch so bei unserer letzten Folge Klischee-Killer-Sammlung hatte jemand die Klischee eingebracht, dass nämlich die chinesische Frauen bei Partnerwahl nur auf das Geld und sowas bei den Männern gucken. Und da fand ich auch ganz interessant, dass sowas selbst manche Deutschen sowas kennen.
Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, worauf schauen dann jetzt eigentlich Männer und Frauen bei der Partner- und Partnerinnenwahl? Was sind eigentlich so die Faktoren, auf die man schaut, wenn man jetzt die Liebe fürs Leben sucht?
Tja, wie die Männer oder Frauen Partner oder Partnerin suchen, ja, es gibt natürlich unterschiedliche Faktoren. Und ich würde zuerst mal sagen, was ich genannt habe, na, das spricht natürlich nicht für allen. Ich habe mal zusammengefasst, als Faktoren, ich würde sagen, manchmal Partnerwahl ist so wie ein bisschen wie Bewerbung. Deshalb spricht dein Uni-Abschluss eine große Rolle. Und dein Job, dein jetziger Job und wie viel du verdienst und die Körpergröße und auch bezüglich der Familie, so was machen die Eltern, leben die noch zusammen oder hast du Geschwister? Und was auch ganz, ganz wichtig in China ist, ob du Immobilien hast, ob du Auto hast, hauptsächlich als Männer. Und ob du Hukou für deine Stadt hast. Das ist auch ein neuer Begriff für viele, glaube ich. Können wir demnächst auch mal klären.
Das klingt ja jetzt so, als wenn es nicht Liebe auf den ersten Blick ist, sondern Liebe auf den ersten Blick auf den Kontoauszug und den Lebenslauf.
Ich würde sagen, das ist Liebe auf erste Blick nach der Vorlage alle Unterlagen und Zeugnisse.
Ja, das klingt nach einem sehr strengen Bewerbungsprozess. Lass uns doch da mal so durchgehen. Warum ist der Hochschulabschluss beispielsweise so wichtig für die Partner- oder Partnerinnenwahl?
Tja, sag ich mal so, warum das so wichtig ist. Das geht erstmal um die Gene. Wenn du an eine gute Uni studiert hast, das zeigt zumindest, dass du ein bisschen klug bist. Also doof bist du nicht, dann hast du gute Gene.
Vermeintlich.
Genau. Und in China, also Gaokao ist sehr streng im Vergleich zu Abitur. Und wenn du da gute Note bekommen hast, das zeigt, dass du vielleicht nicht nur klug bist, sondern auch fleißig bist. Das ist auch eine gute Eigenschaft.
Man muss dazu sagen, in China ist es ja nochmal wichtiger, auf welche Uni ich gehe, um einen Abschluss zu machen. Das ist ja in Deutschland jetzt, gibt es auch Exzellenzunis und dann andere Unis, aber es ist jetzt nicht so wichtig, wo man den Abschluss beispielsweise gemacht hat. Aber in China ist es schon sehr wichtig, richtig? Da gibt es ja so die Top 3, Top 5, Top 10 Unis.
Genau, und wenn du von Top 5 oder Top 10 Uni studiert hast, du stehst schon an einer viel, viel höhere Stelle als viele andere Leute. Und in Deutschland habe ich auch mal von einem deutschen Lehrer gehört. Er meinte, ja, ich habe mich für meine Uni entschieden, weil der Kaffee da ganz gut war.
Meine Uni in Rostock war ja am Meer. Das war auch ein großes Alleinstellungsmerkmal für doch einige Studenten, dass sie am Meer studieren. Vor allen Dingen im Sommersemester.
Das fällt mir so schwer zu verstehen. In China, wir versuchen immer, die beste Uni zu wählen, zu der wir mit unseren Noten gehen dürfen.
Du hast eben gesagt, dass der Abschluss ein Indikator ist für gute Gene oder nicht. Du hast auch eben die Größe angesprochen, dass das auch ein Faktor ist. Heißt das, je größer ein Mensch, desto gesünder, desto besser die Gene? Oder worauf wird da geguckt?
Ja, ungefähr. Also wir Chinesen, wir sind immer so, wir schauen immer voraus. Wir blicken immer in die Zukunft. Deshalb so bei der Partnerwahl ist auch wichtig, dass deine nächste Generation gute Gene oder gute Kondition kriegen. Ich habe ein Beispiel, nämlich ich selbst. Meine Mutter hat mir gesagt, wenn ich eine Freundin haben sollte, die sollte zumindest mehr als 1,65 Meter sein, weil unsere Familie, die Mitglieder sind alle ziemlich klein. Ich bin 1,70 Meter, das ist auch nicht groß, deshalb unsere Familie braucht die Gene, also die größere Gene.
Aber wenn jetzt jemand an deiner Seite ist, mit 1,93 Meter beispielsweise, dann ist es zu groß? Oder?
Da würde ich sagen, ist zu groß, weil dann ich ziehe daneben wie ein Hühnchen aus und meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorge, dass ich Hausgewalt kriegen werde.
Nein, keine Sorge. Auch große Menschen können sehr liebevoll sein. Jan.
Ja, bitte erklär meine Eltern und versuch das nachzuweisen.
Dann hast du gesagt, Job ist wichtig, Immobilie, Auto. Das heißt, ich nehme mal an, wie viel Geld hat jemand auf dem Konto? Gilt das für Frauen genauso wie für Männer?
Nö, nicht ganz. Also Immobilien und Auto bei uns, zumindest bei uns in Nordchina, das ist immer, die Männer müssen Immobilien haben. Also wenn man heiratet, die Familie der Frauen schenken der Frau immer was. Das ist häufig so, die Männer haben Immobilien und die Frauenseite, die kaufen Autos.
Okay. Dann hast du das Thema Hukou angesprochen. Das ist, wo darf ich wohnen? Die Erlaubnis dafür, korrekt?
Nicht ganz. Also eigentlich darf man überall wohnen, egal ob du Hukou hast. Aber das ist ein bisschen wie Visum oder wie Aufenthaltserlaubnis. Das ist nämlich, ob du zum Beispiel, wenn du kein Hukou hast, dürfen deine Kinder nicht vor Ort zur Schule gehen.
Sondern müssen da zur Schule gehen, wo du eigentlich lebst.
Genau, oder du gehst trotzdem vor Ort, aber dann gibt es eher nur Schulen für Wanderarbeiterkinder, also mit sehr, sehr schlechten Rahmenbedingungen oder sowas. Selbst wenn du in dieser Stadt 10 Jahre gearbeitet hättest und du hast kein Hukou, dann du hast immer noch nicht in diese Stadt angesiedelt. Das ist nicht wie in Deutschland. Ich ziehe mich in diese Stadt ein und dann melde ich mich an. So einfach ist das nicht.
Alles klar, sondern man muss dann eigentlich die Kinder bei Wanderarbeitern, habe ich gelesen, ist es oft so, die können dann nicht in Beijing, wo die Eltern arbeiten, zur Schule gehen, sondern müssen in dem Dorf zur Schule gehen, wo sie eigentlich herkommen, weil sie die Hukou nicht haben für Beijing.
Genau, so ich kenne auch Geschichte, wie so die Eltern leben in so Ballonstädte um Peking. Dann fahren die jeden Tag 2 Stunden nach Peking zur Arbeit und die Kinder gehen in diese Stadt zur Schule, wo die wohnen. Deshalb so kurz nach 6 gehen die Eltern schon zur Arbeit und 8 oder 9 abends kommen die erst zurück. Dann sehen die erst die Kinder.
Dann noch der Punkt, den du genannt hast, Job der Eltern oder ob die Eltern noch leben, ob man Geschwister hat. Warum ist das denn jetzt für die Partnerwahl so relevant?
Also die Situation der Eltern ist immer wichtig, weil anders als in Europa eigentlich die Familie, die unterstützt oder finanziert dich immer, selbst wenn du Erwachsener bist. Also und in China, wenn du jemanden heiratest, heiratest du nicht eine Person, sondern eine Familie. Deshalb so, es könnte vorteilhaft sein, wenn die Eltern sehr, sehr guten Jobs haben oder wenn die sehr guten Ruf haben, das ist immer was Vorteilhaftes.
Hat das auch was damit zu tun, dass man die Eltern im Alter ja pflegt und meistens bei einem dann einzieht? Ist das auch noch ein Punkt dafür?
Oh, das ist ein guter Punkt. Wegen Ein-Kind-Politik, das könnte sein, dass ein Ehepaar 4 ältere Menschen pflegen muss. Und das ist auch anders als in Europa. In China geht man ungern ins Seniorheim. Sonst fühlt man sich wie so von den Kindern rausgeschmissen. Die Kinder müssen eigentlich fast immer persönlich die Eltern pflegen. Und deshalb manchmal könnte, das klingt ein bisschen brutal, aber manchmal könnte das ein Vorteil sein, wenn zum Beispiel die Eltern leben nicht mehr. Also zum Beispiel die Mutter ist schon gestorben. Dann es gibt eine Person weniger zu pflegen.
Das heißt, genauso wie in Deutschland freuen sich auch manche, wenn die Schwiegermutter nicht mehr lebt, richtig?
Genau, und das ist auch ein großes Thema, nämlich Konflikt zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter und sowas. Weiß nicht, ob das anders in Deutschland ist.
Es geht immer, wie das in China ist. Es geht darum, ich weiß am besten immer noch, was für meinen Sohn gut ist, statt der Sohn alleine Entscheidungen trifft oder die Frau mit ihrem Mann zusammen. Sowas halt?
Genau, ja, sowas.
Okay. Nee, also so stark ist es, glaube ich, in Deutschland nicht ausgeprägt, kenne ich kaum. Aber ich glaube, den einen oder anderen Sonderfall gibt es bestimmt auch. Dann nochmal auf das Thema Geschwister zu sprechen gekommen. Es gibt ja die Ein-Kind-Politik, die jetzt aufgeweicht wurde in den letzten Jahren und ein paar Menschen haben ja Geschwister wie du. Warum ist denn das auch nochmal relevant für die Partnerwahl? Es wird ja immer komplexer irgendwie.
Ja, das stimmt leider. Also das ist ein bisschen wie mit den Eltern. Also wenn du Geschwister hast, Vorteil könnte sein, du hast ein Geschwister und ihr beide pflegt die Eltern. Zum Beispiel bei meiner Familie, das ist so, meine Großeltern, also die Eltern meines Vaters, die haben 2 Töchter und 3 Söhne. Jedes Jahr besuchen die zum Frühlingsfest einen Sohn. Und die 3 Söhne, die wechseln immer. Und dann meine Großeltern wohnen immer so einen Monat bei einem Sohn. Dann so, wenn du Geschwister hast, ihr könnt diese Verantwortung ein bisschen teilen. Aber manchmal könnte das auch von Nachteil sein. Zum Beispiel, du bist eine Frau, du hast einen Bruder. Das könnte Nachteil sein, nämlich als Frauen muss man manchmal den Bruder finanzieren.
Okay, dann wissen wir jetzt, worauf so grob geschaut wird. Abschlussjob, Einkommen, Vermögen, Hukou, Größe des Menschen, Familienverhältnisse mit Eltern und Geschwistern. Werden dann diese Faktoren, sind die bei Männern und Frauen gleich oder gibt es da auch nochmal Unterschiede bei der Partnerwahl, dass bei Frauen auf andere Aspekte geguckt wird als bei Männern beispielsweise?
Ja, das schon. Wie ich eben so kurz erwähnt habe, zum Beispiel mit der Größe, die Frauen, die dürfen nicht zu groß sein. Ich kenne auch aus meiner eigenen Erfahrung, so als ich Kind war, gab es auch Mädchen, die ein bisschen größer waren und dann hörte man schon immer von irgendeinem unrelevanten Mensch, ach, das Mädchen ist so groß, wäre bestimmt schwierig, in der Zukunft einen Mann zu finden. Deshalb so zum Beispiel der Faktor Größe wirkt schon anders bei Frauen und bei Männern. Zum Beispiel, ich bin 1,70 Meter und in China, also es gibt einen Begriff dafür, nämlich Männer, die kleiner als 1,70 Meter sind, sind eigentlich Behinderung dritter Klasse. Also ich stehe gerade an der Schwelle.
Oh je.
Ich weiß nicht, ob ich dafür einen schwerbehinderten Ausweis beantragen darf.
Falls ja, kriegst du bessere Parkplätze zumindest.
Oder ich darf auch im Bus sagen, Entschuldigung, ich habe einen schwerbehinderten Ausweis.
Oh je. Also in Deutschland bist du mit 1,70 gut dabei, keine Sorge.
Ja, und auch so mit zum Beispiel Uni-Abschluss ist immer gut, wenn die Männer einen sehr, sehr guten Abschluss haben. Aber für Frauen, das ist auch irgendwie anders. Zum Beispiel, ich kenne, wie so in China sagt man, es gibt drei Geschlechter. Männer, Frauen und weibliche PhD.
Oh je.
Deshalb so, das klingt sehr, sehr böse.
Ja,
ja. Ja, und wir wollen heute noch über Hochzeitsmarkt sprechen. Und auf dem Hochzeitsmarkt gibt es so einen Spruch, Frauen mit hohem Uni-Abschluss, hohem Einkommen, hohem Alter, die sind so wie Immobilien auf dem Dorf. Egal wie gut die Aufteilung der Zimmer ist, die Lage ist so schlecht, niemand interessiert sich dafür.
Das klingt sehr, sehr böse und dramatisch. Das heißt, gut gebildete Frauen haben es dann trotz dieser Überzahl an Männern doch schwieriger, einen Partner zu finden, einfach weil, auch wenn sie, ja, hier ist eigentlich die gute Ausbildung eher ein Nachteil für sie statt ein Vorteil.
Eigentlich ja, vielleicht manchmal, wenn die Eltern sehr, sehr so old-fashioned sind, dann sagen die schon, warum willst du promovieren? Also das hilft dir nicht bei der Partnerwahl. Das macht keinen Sinn.
Das klingt ja so ein bisschen nach dem ganz klassischen Rollenbild, der Mann schaut auf Augenhöhe oder drunter von der Qualifikation her, sucht nicht so sehr jemand, die jetzt besser qualifiziert ist oder mehr Geld verdient. So klingt das ja ein bisschen.
Ja, ja, so, ich kenne auch aus meiner eigenen Erfahrung, so als ich Kind war, einmal habe ich aus der Zeitung gelesen, also ich kann mich noch daran erinnern, dass so ein Artikel über Frauen bei der Partnerwahl, manche sagen, mein Partner muss größer als ich sein, auch wenn nur ein Millimeter, und mein Partner muss mehr als ich verdienen, auch wenn nur ein Yuan mehr, und mein Partner muss älter als ich sein, auch wenn nur ein Tag älter. Ja, aber das war vor so 15 Jahren, und ich komme auch aus Nordchina. In Südchina könnte das auch anders sein, weil die reicher sind und offener sind.
Aber das fasst es ja sehr gut zusammen. Dann mal die Frage, nachdem wir ja so diese ganzen Faktoren durchgegangen sind und auch Unterschied Mann-Frau, hat jetzt eigentlich eine Chinesin oder ein Chinese am Ende das letzte Wort, wen sie oder er dann wählt, oder ist das immer noch eine Entscheidung, wo die Eltern sehr stark mitreden können?
Ja, ich würde sagen, die Eltern versuchen natürlich immer das Wort zu haben, aber das ist immer unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie viel Macht die Eltern in der Familie haben. Bei vielen Familien, das ist so, die Eltern bestimmen, wen du als Partner oder Partnerin wählen darfst. Ja, natürlich gibt es auch andere Fälle, aber ich sag nur mal so, in vielen Familien so. Und zum Beispiel in meiner Familie, meine Schwester und ihr Mann, damals als sie noch gedatet haben, meine Schwester war ziemlich unsicher, weil mein Schwager damals noch keine Wohnung in der Stadt hatte und noch in einer WG gewohnt hat. Und deshalb hat meine Schwester erst zu mir gesagt, du, ich habe einen Freund, ich bin mir so unsicher, ob unsere Eltern ihn mögen werden. Könntest du mal so ihn treffen und mir sagen, ob er eigentlich okay ist? Und dann haben wir zu dritt uns getroffen, und nach diesem Treff habe ich meinen Eltern mein Okay gegeben. Und meine Eltern haben gedacht, okay, vielleicht ist doch nicht so schlecht. Und dann, die haben sich danach erst getroffen. Und die haben gesagt, ja, ist okay, aber mit der Voraussetzung, dass du eine Wohnung in der Stadt kaufst.
Klare Ansage, kann man mitarbeiten. Ich habe aber das Gefühl, auch wenn die Eltern skeptisch sind, sobald das Enkelkind da ist, ist es eh egal, wer da Partnerin oder Partner ist. Die freuen sich dann so sehr über das Enkelkind, dass dann auch egal ist, was da sozusagen mit dranhängt. Ist das richtig?
Das weiß ich nicht, aber das stimmt schon, dass wenn die Enkelkinder kommen und die haben schon alle die Fokus und Konzentration vielleicht, dann ist es nur wichtig, dass der Vater rechtzeitig Brot nach Hause bringt, vielleicht.
Dann lass uns doch mal zum Dating kommen. Wie datet man dann jetzt eigentlich in China? Was gibt es da so für Formen? Ist das komplett anders als hier oder eigentlich genauso?
Also es gibt natürlich auch die gleiche Möglichkeit wie in Deutschland, zum Beispiel Tinder und sowas. Ich glaube, gibt das auch eine chinesische Variante. Und man kann sich natürlich auch so kennenlernen in Kneipe oder sowas. Aber wir wollen heute eher darüber sprechen, so die traditionelle Möglichkeit, was heutzutage immer eine sehr, sehr große Rolle in China spielt. Man wird eher durch Bekannte verkumpelt. Also Blind Date.
Mal zur Einordnung, wir haben das auch schon mal in unserer Folge über Schule und Uni in China besprochen. Eigentlich hat man ja als Chinese und Chinesin kaum Zeit in der Schulzeit oder Uni zu daten, weil einfach das Lernpensum so groß ist und der Workload so hoch ist. Dann kommt man in den ersten Job mit Giorgio Leo, also 996 von 9 bis 9 arbeiten, 6 Tage die Woche, ist es auch schwer, ein Privatleben zu haben. Eigentlich kommt man dann ja erst so nach den ersten Jahren im Job dann richtig zum Daten, oder?
Ja, würde ich sagen, ungefähr so. Also es gibt natürlich Leute, die in der Uni schon einen Partner oder Partnerin haben, aber würde ich sagen, die Leute, die sind die Lucky Bastards. Weil so aus meiner eigenen Erfahrung, eigentlich in China in der Schule eine Beziehung zu haben, ist tabu, also ist verboten. Und als ich zur Uni gegangen bin, meine Mutter hat mir auch gesagt, na Yang, ich möchte dir sagen, du gehst demnächst zur Uni. Ich will dir nicht verbieten, aber ich finde, es wäre ganz gut, wenn du die 4 Jahre dich auf dein Studium fokussierst, statt auf Frauen.
Deshalb so. Immer ein guter Tipp.
Genau. Ja, und diesen Tipp habe ich mitgenommen und genauso wie die anderen 9 Mitbewohner von mir im Studentenwohnheim. Also wir haben zu 12 gewohnt, habe ich schon mal erwähnt. Und als wir das Studium beendet haben, nur 2 von 12 Jungs haben Beziehung gehabt, wenn ich mich richtig erinnert habe.
Also haben alle sehr fleißig gelernt. Ich habe auch noch gelesen, wer hilft eigentlich beim Verkuppeln? Du hast es eben schon erwähnt, die Eltern versuchen da, ich kenne jemanden und die hat eine Tochter oder die hat einen Sohn. Die Familie hilft wohl beim Verkuppeln. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass Hochschuldozenten auch helfen beim Verkuppeln ihrer Promoventen oder ihrer Studenten und dass manchmal auch die Personalabteilung der Firma dabei hilft, dass man einen Partner findet. Also da legen sich alle wirklich sehr ins Zeug, habe ich das Gefühl. Was hier nie der Fall wäre, dass jemand aus der Personalabteilung jemanden versucht zu verkuppeln.
Ja, schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du in dem richtigen Alter bist und dann kommen alle auf einmal auf dich zu und meinte, zum Beispiel, hast du eine Freundin? Ich kenne jemanden, die ist die Tochter der Nachbarin meiner Eltern. Die ist ziemlich gut. Willst du sie kennenlernen?
Und dann sind wir ja schon beim Blind Date. So läuft das dann ja.
Eigentlich nicht. Ich würde sagen, heutzutage, das ist so, wenn man sagt, das klingt gut und dann der Verkuppler teilt dir dann vielleicht Profil von dieser Frau bei WeChat, dann könnt ihr euch erst befreunden und dann, also ihr schreibt euch und ihr schickt mal Bilder und irgendwann sagt ihr, oh, ja, wir schreiben uns seit 2 Wochen, wollen wir uns mal treffen und dann, ja, trifft man sich. Ja, mal gucken, wie das weiterläuft.
Welche Form des Datings gibt es dann noch, außer ich werde verkuppelt? Du hast schon von Tinder beispielsweise gesprochen, also Online-Dating.
Genau, sowas gibt es auch in China und werden auch von vielen Leuten benutzt. Und es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel anders als Tinder. Ich glaube, gibt es in China Tantan. Und gibt es noch auch eine App, heißt Soul. Kann man da auch seine Soulmate suchen, nehme ich an. Und selbst bei WeChat gibt es auch die Funktion, also Yao Yi Yao, dass du so kannst du die Leute sehen, die gleichzeitig wie du das Handy
geschüttelt haben.
Genau.
Ja, genau, kenne ich die Funktion.
Genau, oder Leute in der Nähe gibt es auch solche Funktionen. Manche Leute nutzen das auch.
Und ist beim Online-Dating, wenn ich jetzt nochmal auf diese Bewertungskriterien, die wir eingangs genannt haben, zurückkomme, gibt es dann beim Online-Dating auch diese Kriterien? Also nicht nur Größe, sondern auch Uni-Abschluss, Immobilie und sowas?
Das müsste irgendwie anders sein, weil in solcher Situation fragt man natürlich nicht am Anfang schon, hast du Immobilien? Das ist anders als bei Verkupplung, ne? Weil so da fragen die Eltern vielleicht schon, wie groß ist diese Frau und was für einen Job haben die Eltern? Das weiß man schon vorher. Aber bei Online-Dating, das ist eher, na, man hat jemanden gesehen und dann schreibt man vielleicht eine Weile und das ist eher mehr Persönlichkeit. Aber wenn man so zum Ehe gehen möchte, diese Faktoren, Immobilien, Job und sowas, das kann man sich nicht davon ausweichen.
Dann kommen wir jetzt zum Hochzeitsmarkt.
Oh, da glaube ich, du hast viel zu erzählen.
Ja, absolut. Als ich in Shanghai war, bin ich zufällig über den Hochzeitsmarkt dort gegangen. In einem Park war das, man steigt da aus, geht ein bisschen durch und auf einmal sieht man so die ersten 4, 5 Leute, ältere Leute, so 50, 60 Jahre alt, mit einem Regenschirm vor den Füßen. Und dann dachte ich mir schon, was ist das, ein Flohmarkt oder, ne, so sah das ein bisschen aus. Und wenn man dann weitergeht, merkt man, okay, die haben da Zettel. Auf diesen Regenschirm konnte ich natürlich nicht lesen, war alles auf Schriftzeichen. Und wenn man dann weitergeht durch den Park, merkt man, das sind nicht nur 5, 6 Leute, das sind mehrere hundert Leute, die da stehen. Dann habe ich mal gegoogelt und herausgefunden, das ist halt der Hochzeitsmarkt. Und Hochzeitsmarkt bedeutet, dort gehen Eltern hin und suchen für ihre Kinder einen Partner oder eine Partnerin. Und oftmals wissen die Kinder nicht, dass ihre Eltern da stehen, weil die Eltern sich natürlich Sorgen machen irgendwie, dass die Kinder so langsam mal verkuppelt werden. Und da war beispielsweise so ein Einzettel von einer Frau, die hat im Ausland studiert oder promoviert, hatte auch einen sehr guten Job. Also wie wir eben gehört haben, schwer vermittelbar in Anführungsstrichen. Und da stand halt die Mutter und hinter diesem Regenschirm und hat halt ja jemanden für ihre Tochter gesucht. Und es ist halt so, dass man, habe ich dann nochmal nachgelesen, die auch miteinander sprechen, rumgehen, gucken, wer passt. Und auf diesen Zetteln stehen halt nicht nur Charaktereigenschaften wie ne, clever, intelligent, attraktiv, liebevoll, sondern auch die Kriterien, die du vorhin genannt hast, Abschluss, Einkommen und so weiter, Eigentumswohnung, Hukou. Und dann steht da aber auch ganz klar, was sucht diese Person? Ne? Also Familienmensch, Nichtraucher oder Nichtraucherin, kein Trinker, kein Spieler, gut aussehend, intelligent. Also es ist wirklich so, versuchen so ein analoges Tinder, so ein Match hinzukriegen über die Eltern.
Genau, und ich würde sagen, auf dem Hochzeitsmarkt alles ist sehr, sehr übersichtlich, weil man schon drauf geschrieben hat. Und du hast eben gesagt, na, da steht nicht nur Persönlichkeit und auch so Material, so Job und sowas. Ich habe auch nach Statistik geguckt. Alle oder fast alle haben in ihrem Suchprofil reingeschrieben Alter, Größe, Job, Abschlüsse und eine Hälfte der Leute haben eingetragen, ob die Hukou in der Stadt haben und ob die verheiratet sind oder waren. Also waren, nehme ich an. auch eine Hälfte haben eingetragen, ob die Immobilien haben. Und nur 37% Leute haben die Persönlichkeit reingeschrieben. Nur 9% der Leute haben ihre Hobbys reingeschrieben. Ja, ich finde deshalb so Persönlichkeit oder Hobby ist eher nicht, was man darstellen muss. Und es gibt nur 50% Leute, die geschrieben haben, ob die Hukou haben oder die Immobilien haben. Ich würde sagen, das bedeutet nicht, dass die zwei Faktoren nicht wichtig sind, sondern nur die Leute, die Immobilien haben und Huko haben, die schreiben das 100 pro rein. Und die Leute, die nicht haben, die versuchen da wegzukommen, obwohl das nie gelingen wird.
Und wenn man auf diesem Hochzeitsmarkt ist, den gibt es ja auch in anderen Städten, dann sind da natürlich auch Touristen, weil in ein paar Reiseführern steht das auch so als Sehenswürdigkeit drinne, aber trotzdem immer respektvoll verhandeln, weil die Leute stehen ja mehrfach im Jahr und suchen wirklich mitunter verzweifelt jemanden für ihre Kinder und deswegen halt nicht wild Fotos machen oder so, sondern sehr respektvoll da mit umgehen.
Genau, also vielleicht für manche Leute, das ist nur so eine Sehenswürdigkeit, aber für die meisten Leute, das ist pure Business. Aber ich finde, wenn ihr auch euch in China befindet, vielleicht das könnte euch auch interessieren. Und ich habe auch mal nachgeguckt, also Hochzeitsmarkt, ich nenne nur zwei große Märkte. In Shanghai einmal, in der U-Bahn-Station bei der Haltestelle Volkspark. Und das ist eher Sonntag, würde ich sagen. Und in Peking gibt es auf dem Zhongshan Park. Und das ist Donnerstag und Sonntag nachmittags. Also falls ihr euch dafür interessiert und ihr euch in Peking oder Shanghai befindet, könnt ihr auch mal hingehen. Aber wie Steffen gesagt hat, mit Respekt. Und wenn ihr euch so viel dafür interessiert, könnt ihr sogar mal versuchen, euren eigenen Stand zu haben.
Ja, ich weiß gar nicht, wie Ausländer ankommen auf so einem Hochzeitsmarkt. Aber was ich gesehen habe, war auch, dass es dort erstmal keine Fotos zu sehen gibt, sondern wenn die Eltern dann Interesse zeigen, ein bisschen sprechen, dann zeigt man sich Fotos von den Kindern auf dem Handy.
Oh, das klingt ein bisschen so wie Secret Agent Treffen. Also man trifft sich erst so auf einen Code-Regenschirm und dann spricht man so Codewörter, Immobilien, Geld, Job, Größe und dann, wenn das alles passt, und dann zeigt man so privat die Fotos.
Genau, und eine Sache noch, die wirklich sehr, auch ich muss sagen, ein bisschen unterhaltsam war. Auf diesen Markt kam dann ein Mann, so ich sag mal, sah aus wie Anfang 30, in einer Uniform. Marine war es, glaube ich. Und sofort war eine Traube von Eltern um ihn herum, um über deren Töchter zu sprechen. Also es war wirklich ein bisschen wie aus dem Film so.
Aha. Und als du da warst, hast du was gemacht oder hast du noch was anderes Interessantes gesehen?
Ich wurde ignoriert von allen.
Okay, vielleicht weil du kein Suchprofil dabei hast.
Kein Boyfriend-Material, habe ich festgestellt. Und ich habe ja weder eine Immobilie in der Stadt noch Huko, also bin ich schon mal raus aus dem Suchfilter.
Genau, also ich glaube, als die Eltern dich gesehen haben, haben die schon sofort gemerkt, Ausländer, bestimmt kein Huko, weil das ist super, super schwierig für Ausländer. Und mir ist auch eingefallen, am Anfang hast du gesagt, in China gibt es 30 oder 40 Millionen Männer mehr als Frauen. Das stimmt leider, wegen einer Kindpolitik und damals alle Eltern wollten Söhne. Aber auch ganz interessant ist, also einmal hat eine Zeitung eine Forschung durchgeführt. Die haben so fast 900 Anzeigen auf dem Markt durchgeschaut und davon sind mehr als 600 Frauen und weniger als 300 Männer. Also obwohl es in China mehr Frauen gibt, sollten die irgendwie mehr Auswahl haben, aber die Frauen sind mehr gestreist als die Männer.
Ja, interessant. Bestätigt ja nochmal den Punkt, dass es doch eine Ungleichheit gibt bei der Partnerwahl zwischen Mann und Frau. Ich habe noch eine Datingform gefunden, die fand ich irgendwie total süß. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren den Liebeszug. Der Liebeszug...
Aha, was ist das denn?
Ja, der Liebeszug fährt in der südwestlichen Provinz Sichuan, nimmt halt immer Singles mit, Männer und Frauen, und hat schon jetzt in den letzten Jahren mehrere tausend Singles transportiert. Und das ist immer so ein zweitägiger Trip. Und es gibt eine Übernachtung und man macht dann verschiedene Spiele auch an Bord und Aktivitäten und man isst auch zusammen und so soll man die Liebe seines Lebens kennenlernen. Und die Bilanz ist, dass es bisher laut Eigenaussage hunderte Verliebte gibt und schon 10 Hochzeiten. Das finde ich irgendwie was Schönes, so ein Liebeszug.
Das ist auf jeden Fall ein interessantes Format, würde ich sagen. aber mehr als 1000 Leute sind mitgefahren und nur 100 Leute sind zusammen geworden. Und 10 Hochzeit, diese so Rate klingt nicht so viel.
Aber für mich klingt das so, dass beim Liebeszug eher vielleicht mehr Liebe im Spiel ist, als sozusagen die ganzen anderen Faktoren, über die wir heute schon gesprochen haben. Das ist jetzt so mein ganz romantisches Bild von diesem Liebeszug.
Du möchtest auch mal mitfahren, wenn du die Möglichkeit hast.
Nee, ich habe keinen Bedarf am Liebeszug, ehrlich gesagt. Dann kommen wir jetzt zum Wörterbuch, denn wir wollen euch auch vermitteln, wie ihr dann die Liebe eures Lebens oder zumindest ein Date auch nett ansprechen könnt auf Chinesisch.
So, Steffen.
Ja.
Wenn du die Liebe deines Lebens gefunden hast, wie kannst du die Person ansprechen oder adressieren?
Das weiß ich zum Glück. Dann sage ich Qin Ai De.
Oh ja, das stimmt. Das klingt ganz, würde ich auch nicht anders sagen. Ja, aber
du wolltest sagen, klingt ganz gut ausgesprochen.
Genau, also, aber ich wiederhole trotzdem nochmal. Qin Ai De.
Ich spreche es jetzt auch nochmal aus, damit ihr auch nochmal eine andere Ausspracheform hört. Qin Ai De heißt so viel wie mein Liebling. Kommen wir jetzt zu einem Satz, den wahrscheinlich die meisten von euch auch in anderen Sprachen aussprechen können. Ich liebe dich. Heißt auf Chinesisch Wo Ai Ni. Wo Ai Ni.
Genau, also Wo ist ich und Ni ist du oder dich und Ai ist dann Liebe. Aber wenn das dir zu viel oder zu früh ist, kannst du auch sagen, ich mag dich. Nämlich 我喜欢你. 喜欢 ist dann mögen. 我喜欢你. Und wenn jemand dir gesagt hat, ich liebe dich, wie kannst du auf Chinesisch antworten?
我也是 vielleicht?
Also dann ich auch. 我也是. Ja, das klingt schon mal ganz...
Klingt aber gar nicht romantisch, muss ich sagen.
Ja, sag einfach... 我也爱你. Ich liebe dich auch. Je ist dann auch. Aber wenn das dir wieder zu früh oder zu viel ist, zu ernst, kannst du immer noch sagen, 谢谢. Danke.
Ich glaube, dann gibt es kein nächstes Date.
Ja, sag einfach, 我也爱你. Ich dich auch. So, das war eben unsere Folge über Dating und Partnerwahl in China und ich würde sagen, das klang euch vielleicht viel so absurd oder könnt ihr euch nicht vorstellen, aber das ist leider in vielen Regionen immer noch so, aber ich glaube, das verbessert sich auch durch die Zeit, weil die Leute immer besser ausgebildet sind und wie ich auch schon mal gesagt habe, das ist nur in bestimmten Regionen und in jeder Familie, das ist auch anders. Deshalb so erschreckt euch nicht. Ich hoffe, dass ihr diese Folge genossen habt und
für mich waren auch sehr viele spannende Erkenntnisse wieder dabei und wir wollten euch auch bei dem Thema mal wieder den deutschen und den chinesischen Blickwinkel mitgeben. Ihr habt gemerkt, wir haben in dieser Folge das Thema LGBTQ nicht angesprochen. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, dazu mal in diesem Jahr eine eigene Folge zu machen und da werden wir dann nochmal auf verschiedene Aspekte dieses Themas eingehen. Wir freuen uns immer über eure Kommentare oder Anregungen auf Instagram, China-Podcast. Schreibt uns da gerne, schickt uns Nachrichten, Themenvorschläge oder sagt, was wir besser oder anders machen können. Das war's für die heutige Folge. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.